Der Digital Insurance Podcast. Seit 2020 die Nummer 1 für Strategie und Innovation in der Versicherungswirtschaft. Und ich bin Jonas Pieler. Das Einzige, was riskanter ist als KI, ist sie zu ignorieren. Ladet euch jetzt das White Paper von ThoughtWorks herunter und setzt KI verantwortungsvoll ein. Link in den Shownotes. Liebe Freunde, willkommen zu unserem neuen KI-Update im August bei mir, Head of AI and Automation, Thomas. Thomas, schön, dass du da bist.
Freut mich auch, Jonas.
Ihr könnt wie immer unseren Newsletter abonnieren. Den Livestream findet ihr den Link hier oben. Im Podcast findet ihr den Link unten in den Shownotes. Ansonsten auf der Webseite natürlich. Und welche Themen haben wir jetzt gerade? Wir haben so ein bisschen gebrainstormt hier. GPT-5 ist jetzt raus.
Das ist natürlich das Top-One-Thema des letzten Monats. Die Sommerlücke ist gefüllt.
Stimmt, ja. Eigentlich gab es gar nicht gibt es auch so eine Sommerlücke in der AI-Welt? Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich nicht. Die Frage ist ja auch jetzt immer, schreibt denn KI diese Artikel und News oder Menschen? Und gab es wirklich was im Sommer, was berichtenswert ist, oder hat KI einfach die Schlagzeilen gefüllt?
Ja, und vor allem, schreibt die Pressemeldung von OpenAI, schreibt die ChatGPT selbst oder schreibt die das selbst? Das wäre eine zentrale Frage. Also müssen die ja eigentlich schon alles wegautomatisiert haben. Also wenn ChatGPT nicht die Pressemeldung von OpenAI schreibt, dann bin ich enttäuscht.
Ja, die Engländer sagen ja, eat your own dog food.
Genau.
Also, ne, musst schon deinen eigenen Krams auch nutzen, sonst kannst du nie rausfinden, ob er wirklich gut ist. Ja. Das gefällt mir übrigens so gut bei Google Gemini. Man hat da wirklich das Gefühl, dass erstens die Google-Produkte selbst, aber die Gemini-Integration funktioniert, weil ich glaube, die Leute nutzen es alle richtig, richtig selber.
Ja.
Man hat bei anderen Konkurrenten manchmal das Gefühl, dass das ist so zusammengesteckt, gestöpselt und das ist nicht so richtig Ende zu Ende gedacht und die Leute
Lass mal transparent reden. Also ich meine, wir müssen erwähnen, im Kontext der Beratung arbeitest du ja mit beiden Systemen. Es gibt Versicherer, die benutzen Microsoft, und es gibt auch Versicherer, die nutzen Google Workspace. Und erzähl mal eine kurze Anekdote, Erfahrung mit Workspace, Erfahrung mit Microsoft. Du hast gerade mit den Kollegen bei Microsoft gesprochen, glaube ich, ne?
Ja, also Microsoft kann alles. So. Und wir haben gerade über GPT-5 gesprochen. Das war diesmal 2 Tage nach Launch in Microsoft drin. Das heißt, dieser Mythos, ja, Microsoft kann auch OpenAI-Modelle, aber so mit Verzug und das wird immer alles später geliefert, da ist aufgeräumt, die kriegen sofort die neuesten Modelle. Aber man merkt trotzdem, dass bei Microsoft diese gesamte Struktur, die gesamte Architektur historisch gewachsen ist. Von irgendwo, wo es noch nicht um vernetzte Cloud-Dienste ging, hin zu, wo wir heute sind. Und das spürt man, das sieht man, das merkt man. Man muss ständig die Seiten wechseln. Wenn man was baut, was entwickelt, ist man ständig irgendwo in einem anderen Umgebung und das spürt man an der Ladezeit der Webseite.
Ja.
Wenn man Dinge einrichtet. Oder dann muss man wieder einloggen. Dann muss man wieder kontrollieren, ist noch die richtige Umgebung eingestellt. Dann habe ich da überhaupt Zugriff. Ist dann eine Lizenz bezahlt? Es ist so unglaublich fragmentiert.
Ja, genau.
Und wenn man mal nach Hilfe sucht, ist das Wording der Hilfe setzt voraus, dass man 20 Jahre lang verfolgt hat, wie sich Dinge historisch so weiterentwickeln. Aber es ist nicht selbsterklärend. Und ich habe da jetzt mit einem Experten auch gesprochen die Woche, der nichts anderes tut, als Azure Services bedienen und vertreiben. Und der musste mir zustimmen. Ja, er kennt sich aus, weil er es seit 20 Jahren weiß. Aber wenn man das nicht weiß, hat man wirklich Schwierigkeiten.
Ich habe auch gehört aus dem Markt, dass Microsoft, was Preise angeht, wesentlich, ich will jetzt nett sein, ne, aber wesentlich forscher unterwegs ist als Google. Google ist da wesentlich flexibler und wesentlich anschmiegsamer. Und wahrscheinlich, weil die was aufholen müssen, die Markt aufholen wollen, weil sie da rein wollen mit aller Kraft.
Das kann gut sein.
Aber, und die haben auch die bessere Lösung. Also Google kommt mit der besseren Lösung und besseren Support um die Ecke. Wir haben letztens auch das gleiche Gespräch quasi mit Google geführt.
Das hat mich richtig umgehauen.
Das ist, wir beide waren im Call und kamen auf eine Idee, wir müssten eigentlich mal was über Agent Space kurz mal wissen. Gehe ich in unseren Google-Chat rein, rede ich mit unserer Kontaktperson und die kommt 5 Minuten später, war die bei uns im Call mit drin.
Keine 5 Minuten, Jonas.
Oder sowas, ne?
Dann reden wir mit einem Support, mit einer spezialisierten Support-Person für Agent Space in unserem eigenen Call und klären die Dinge und sind mega produktiv.
Das ist
ich
krass,
musste
ne?
mehrere Wochen auf diesen Termin bei Microsoft warten. Nur im Vergleich.
Ja, ja. Das mehrere ist echt schade. Wochen. das ist echt schade. Und jetzt hast du gerade gesagt, oder im Vorgespräch hast du gesagt, dass Microsoft jetzt auch diese ganzen Copilot-Sachen in diese Office-Produkte einbaut. Ne? Ich wusste gar nicht, dass sie das noch gar nicht haben, ehrlicherweise.
Nee, also ich meine, lass mal kurz beim Vergleich bleiben.
Sorry, genau.
Google ist ja so grundsätzlich Cloud-Provider und alles ist vernetzt. Und das war für Workspace-Tools immer gut und sie werden bekannter. Und ja, die haben eine eine freundliche Preispolitik, um mehr Marktanteile zu gewinnen. Gemini ist ja grundsätzlich auch bei Google immer oben rechts. Aber es ist halt tatsächlich in jedem Programm oben rechts. Da gibt es ja keine Ausnahmen faktisch.
Stimmt.
Google Gemini kann aber trotzdem auch schon erkennen, wenn ich in einer Excel-Tabelle in eine Zelle reinklicke, dass mein Kontext auf dieser Zelle liegt. Wenn ich rechts oben aktiviere, die Sidebar reinrutscht und ich dann eine Frage stelle, ist der Kontext klar, es geht um die Zelle oder die Markierung. Und Google Gemini kann darin was tun. Ich kann auch in der Zelle direkt Google Gemini ansprechen.
Ja, du kannst gleich AI machen und dann irgendein Prompt reinmachen. Das ist ziemlich geil.
Richtig cool. Und ich kann auch dasselbe in einem Word-Dokument oder einem Google Word-Dokument. In allen Dingen direkt kann ich mit Gemini sprechen und was tun. Das ist help me write. Schreib mir den Text besser. So. Microsoft konnte das nicht. Die hatten eben nur diese Sidebar, dass ich halt Copilot zwar aktivieren kann, aber Copilot hat den Kontext nicht verstanden. Und die fangen jetzt an, das auszurollen. Das heißt, ich kann bald in Excel mit in der Zelle drinnen Copilot starten und was machen das.
Ja, das ist gut.
Das heißt, wir leben jetzt live, wie KI zunehmend in die Software, in den Kontext reinrutscht. Von einem Add-on, was man draufsteckt, geht das Ganze jetzt in die Workflows hinein. Das ist natürlich super stark und das wird dann auch diese Problematik verringern, dass ich Copy-Paste-Workflows mir gebaut habe. Da habe ich was mit ChatGPT, meinem firmeninternen ChatGPT, dann gehe ich das in Copilot und muss darüber kopieren und dann muss ich das nochmal machen, sondern dass das jetzt alles an der Stelle, wo ich arbeite, passieren kann.
Ja, ich kann mal hier in unserem Livestream, kann ich mal was teilen gerade, nämlich diesen Graphen, den wir schon mal hatten und den hat uns der gute Michael Gackstatter von Today, Grüße an dieser Stelle, mal gezeigt. Und den sehen die Leute im Podcast natürlich jetzt nicht, aber ich werde den versuchen zu erklären. Und zwar ist das ein Chart, da ist abgetragen, quasi wie teuer ist es ein Modell, also da sind ganz viele Modelle drauf, ne? Und wie teuer ist es auf der X-Achse unten, wie teuer ist es ein Modell abzufragen, also wie teuer sind Millionen Tokens? Und auf der linken Seite, so ein bisschen diese Elo-Rechnung von den Schachexperten, wie gut sind diese Modelle? Und dann gibt es da eine riesen Anzahl von Punkten, alle möglichen Modelle von Anthropic und Gemini und OpenAI und so ist alles da drauf. Auch die ganzen Facebook-Sachen, glaube ich, sind da mit irgendwo drin und ältere Sachen. Und das, was wir aber sehen, ist, da ist jetzt GPT-5 abgetragen. Da gibt es GPT-5 Mini, da gibt es GPT-5 Nano und sowas. Und da gibt es halt Gemini 2.5, 2.5 Pro, Flash und so weiter. Und laut diesem Chart ist GPT-5 auf jeden Fall schon mal in allen Kategorien besser als Gemini 2.5. Hast du das mal, vielleicht kurz Zwischenfrage, hast du das mal wahrgenommen? Ist das in deiner Wahrnehmung auch besser geworden, das Ding? Oder sagst du, ist mir nicht aufgefallen bisher?
Also zur Berichtigung, es gibt ja noch kein GPT-5 Mini und so Nano, aber das ist die Erwartung, weil...
Ja, okay, steht gestern eben. Ja, ja.
Weil sie in den vertikalen Linien erkennen kann, wie sich die verschiedenen Anbieter zueinander positionieren und da kristallisieren sich halt drei Gruppen heraus. Also wenn man unter GPT-5 guckt, steht der Gemini 2.5 Pro und darunter was anderes. Und wenn man zu GPT-5 Mini, der Erwartung, wo sie das positionieren werden, guckt, ist da eben Gemini 2.5 Flash, die kleinere Variante von Gemini.
Ja.
Also es entstehen jetzt sozusagen Produktkategorien. Das ist das eine, was wir lesen können. Und das andere, das mich gefragt zur Geschwindigkeit. Also GPT-5 ist cool, kann man nicht sagen. Dieses Model Routing, das es quasi entscheidet, basierend auf meinem Prompt, ob es den schnellen Weg oder den langsamen oder den ganz langsamen Weg geht, das ist ziemlich buggy und nervt, mega. Man kann aber intervenieren. Also wenn man merkt, falsches Modell gewählt, kann man sagen, nimm das andere. Also ich finde GPT-5 durchaus stark. Ich nutze ja sonst Gemini 2.5 Pro und muss sagen, das ist einfach absolute Spitze.
Mhm.
Es stellt sich aber dann trotzdem immer die Frage, Jonas, was ist mein Use Case?
Ja.
Coding zum Beispiel geht zu Claude. Claude Code ist der Goldstandard. Willst du irgendwelche Texte schreiben, würde ich nach wie vor versuchen, zu Claude zu gehen, wenn ich Zugang habe. Bin mit Gemini nicht ganz so zufrieden und sehe, dass GPT-5 da massiv aufgeholt hat.
Mhm.
Und dann gibt es noch so viele weitere Use Cases. Und das ist ja das Schwierige. Ich finde dieses Wechseln von, also es macht ja einerseits Spaß zu sehen, was Anthropic so macht, was OpenAI macht, was Google macht. Und auch hin und her zu springen und sich zu überlegen, mein Use Case 1 ist in dem Tool, Use Case 2 in einem anderen Tool. Allerdings ist dieses Hin- und Her-Switchen, Copy-Pasten auf Dauer auch nervig und kann sicher nicht die Lösung sein. Das heißt, diese Tools müssen zum Allrounder werden, jedes Tool für sich. Und wenn ich ein High-End GPT-5 habe, muss das alles können. Das ist so meine Erwartung an GPT-6 vielleicht. Dass ich nicht mehr die Tools wechsle.
Das, was du gerade gesagt hast, ist, dass sich da so Kategorien rausbilden. Das finde ich sehr interessant, weil du dann natürlich in Zukunft auch Dinge vergleichen kannst. Du hast quasi immer drei Tiers. Du hast halt die High-End-Pro-Variante, du hast dann, weißt du, die mittlere Variante, das ist die schlechteste Variante, mit den Unterschieden, dass die schlechteste Variante am günstigsten ist, aber auch am wenigsten kann. Und die teuerste natürlich die Variante mit den meisten Fähigkeiten ist.
Mhm.
Und dann hast du immer wieder diese neuen Iterationen. Jetzt wird es ja als nächstes dann nach 2.5 Pro oder 2.5, Gemini 2.5 wird es ja dann Gemini 3 geben irgendwann. Oder mal 2.6, ich weiß es nicht genau. Und dann wird es immer weitergehen. Und das, was ich glaube, man immer im Kopf haben muss, der eine Prompt, der bei 2.5 Pro funktioniert, der funktioniert nicht unbedingt bei 2.5 Flash von Gemini, der funktioniert auch nicht bei GPT-5, der funktioniert eigentlich nur in dem einen Modell.
Ja.
Und sobald du das Modell wechselst, sei es auf einen anderen Hersteller, auf eine andere Version oder auf eine andere quasi Fähigkeitslevel, musst du diesen Prompt eigentlich wieder anpassen. Und das ist etwas, wovon ich glaube, dass es viele Leute unterschätzen, dass du konstant das Ding monitoren musst, gerade am Anfang, weil du einfach keinen Long-Term-Support hast. Ständig gibt es Änderungen, du musst ständig alles wieder anpassen.
Das ist ein Ärgernis, aber es ist gleichzeitig auch eine nette Herausforderung. Und man lernt sehr viel über die verschiedenen Modelle und Anbieter und die Denkweisen, die Kultur dahinter. Der Inhalt ist ja immer gleich. Ne? Ich habe meinen Prompt und jetzt reden wir ja nicht von einem Dreizeiler, sondern lass mal reden von irgendeinem Prompt, der Schaden auf Vollständigkeit, also die hochgeladenen Dokumente bei einem Schaden in der Versicherung auf Vollständigkeit prüft und vielleicht sogar mittelfristig das regulieren kann. Und dann gibt es eine menschliche Prüfung des Ganzen. Aber lass mal von so einem Prompt sprechen. Der ist im Zweifel mehrere Seiten lang, weil er die kompletten Arbeitsinstruktionen drinnen stehen hat, die ein Mitarbeiter bräuchte, um die Aufgabe zu erledigen. Und zwar bis ins letzte Detail. Das heißt, diese Inhalte, die sind ja gleich. Aber wie schreibe ich die Inhalte? Schreibe ich die in Englisch oder Deutsch?
Mhm.
Schreibe ich die sehr pragmatisch oder sehr umfangreich? Muss es unglaublich detailgetreu sein oder kann ich es genereller halten? Und die Struktur, fange ich an mit Rolle, Objectives, Ziele und gehe dann rein in generelle Arbeitsanweisungen und habe dann aufgedröselt nach Anwendungsfällen oder habe ich eine andere Struktur. Und da unterscheiden sich diese Modelle massiv. Man kann natürlich immer ein Modell fragen, wie muss der Prompt für dich geschrieben sein? Hier ist der Prompt, den ich habe für das Modell in dem Anbieter. Dann helfen die mit. Es ist aber trotzdem sehr viel Nacharbeit und Optimierung notwendig. Aber jetzt kommt's. Wenn ich hier sehe, dass sich Kategorien bilden, das ist nämlich neu, weil wenn wir die anderen Punkte anschauen, das sind irgendwelche Haufen.
Ja.
Aber wenn ich jetzt hier sehe, das sind drei Kategorien, dann sind wir ja nur noch einen Sprung entfernt von, es gibt verlässliche KI-Modelle, auf denen wir aufbauen können, um diese, was du angesprochen hast, hohe Wartungskosten zu senken.
Glaubst du, dass das passieren wird, dass die Prompts über die Hersteller kompatibel werden? Also müssen Prompts kompatibel werden oder ist jedes Modell seine eigene Programmiersprache? Ne? Wenn du programmierst, also, dann musst du ja auch verschiedene.
Ich denke, dass eine Zeit lang Letzteres wahr ist, weil der System Prompt ist auch in menschlicher Sprache geschriebene Anweisung. Ich denke, dass menschliche Sprache immer Raum für Interpretation lässt. Das heißt, dass das gar nicht möglich sein wird bei Design, also von der Art und Weise, wie es grundsätzlich aufgebaut ist, wird es gar nicht möglich sein, dass ein Prompt zwischen den Systemen kompatibel ist. Vielleicht bauen die Anbieter was das Übersetzen hilft und ich muss mich darum nicht mehr kümmern. Aber nein, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Was ich aber glaube, dass passieren wird und auch muss, ist, dass es verlässliche und stabile Modelle gibt.
The Long-Term Support.
Heute sagt, ich baue meine interne Lösung und meinen Service für meine Kunden mit GPT-5 in Azure, dann will ich das 5 Jahre lang haben. So.
Genau.
das wird auch definitiv passieren. Ich weiß nicht wann, aber wir sind auf einem guten Weg, wie wir in dem Slide hier
sehen. Wir haben eine Situation, wir haben noch ein Gemini 1.5 irgendwo hier bei uns im Einsatz. Und da kriegen wir jetzt regelmäßig von, und wir sehen das hier auf diesem Chart, sehen wir das ganz, ganz unten, das kann quasi gar nichts, ist genauso teuer. Und wir sehen das, wir kriegen ja die ganze Zeit Nachrichten von Google, dass wir das jetzt austauschen müssen, weil sie es irgendwann abschalten. Und das ist natürlich nervig, da musst du jetzt da hingehen, musst du die Prompts überarbeiten, musst es austauschen, blablabla. Hast du keinen Bock drauf?
Also das ja, worüber könnte man auch sprechen? Ich habe hier noch ein Stichwort.
Ja.
Wie testet man eigentlich den digitalen Mitarbeiter, bevor man den auf Kunden loslässt?
Was heißt testen und was ist digitaler Mitarbeiter?
Den KI-Kollegen.
Ja,
und testen. Wir haben ja gerade über Prompts gesprochen. Prompt ist ja quasi die Arbeitsanweisung.
Ja.
Ja, die setzen wir auf und dann können wir diesen Prompt einer KI zuweisen. Und dann nennt man das quasi Agent. KI-Agent oder KI-Kollege. So, und wann sind wir eigentlich sicher, dass wir den KI-Kollegen auf irgendeinen Kundenprozess loslassen können? Bleiben wir mal bei der Schadbearbeitung.
Sag du es mir.
Was hast du für? Hast du irgendeine Idee?
Nee, ich glaube, das ist, wir sind halt auch wieder hier extrem nicht deterministisch unterwegs, sondern das ist ja der Witz an der Sache. Ne? Computer bisher waren halt 1-0. Wenn ich da eingetippt habe, mach das, dann hat er es auch gemacht. Es sei denn, ich habe das falsch eingetippt. Jetzt sind wir halt in der Statistik. Und jetzt ist halt mal so und mal so und mal so und mal so und der gleiche Prompt kann halt 5 verschiedene Ausgaben erzeugen. Es ist hoffentlich immer ähnlich, aber du kannst nicht sicher sein, dass es exakt identisch ist. Und das
wird auch ziemlich sicher nie identisch sein. Ne?
So, und das ist natürlich erstmal ein Problem, weil du kannst den 10-mal testen und dann ist 10-mal richtig, beim 11-mal ist es halt falsch, weil dir eine wichtige Sache, ein wichtiges Detail, das eine Sache, die dir wichtig ist, ist für die KI im Detail und das Ding wird dann falsch ausgegeben, eine Zahl oder was auch immer. Und da kannst du eigentlich nur 100-mal testen und hoffen, dass es funktioniert. Du kannst eigentlich nur die ganze Zeit monitoren und im Grunde ist es wie in der Produktion, da werden ja auch Stichproben gezogen. Ne? Wenn du jetzt irgendwie, kann man was hier, Pringles, über die Band läuft, ne? jeder dritte Pringles oder so, jeder Tausendste oder Zehntausendste wird dann rausgezogen, um zu gucken, ob der exakt auch diese Form hat, die das Ding haben muss. Und so würde ich es ja auch machen, oder nicht?
Du hast was sehr Wichtiges angesprochen. Statistik.
Ja.
Das, die große Änderung von Softwareentwicklung davor und nach dem Tag X, vielleicht war das ChatGPTs Launch, ist ja, dass die Prüfung des Ergebnisses statistische Methoden braucht und eben nicht mehr diese deterministischen Methoden.
Genau.
Das heißt, wenn man eigene Services entwickeln will, eigene KI-Kollegen entwickeln will, muss man sich mit Statistik auskennen. Hat man denn Kompetenz in Statistik? Kann man mit den Wörtern umgehen?
Oh je.
Versteht man, wie man das aufbaut, was die Chancen sind, was die Risiken sind, die Limitationen? Aber im Kern geht es um Statistik. Ich kann nicht mehr sagen, es war oder falsch, so wie du es auch gesagt hast, sondern ich kann nur noch ausdrücken auf einer Skala von 1 bis 5 oder einer prozentualen Skala, je nachdem, wie ich das messen will. Und ich kann auch nicht sagen, es ist richtig oder falsch. Ich kann nur sagen, es ist 9 von 10 so wie das Testset, was ich mir zurechtgelegt habe, wo die Wahrheit drinsteht.
Mhm. Das ist Fehler-R oder wie das heißt. Ne? Das, ich erinnere mich an der Uni früher. Stochastik.
Ja, Stochastik.
Was ist ein Fehler?
Genau.
R gewesen, was das auch mal war da.
Und ich kann also nur noch, ich kann vielleicht überlegen, ist die Tonalität so wie mein Testset 1 bis 5? Ist die Wahrheit so wie mein Testset 1 bis 5? Hat es was erfunden, was nicht gefragt wurde? 1 bis 5. So, und dann habe ich verschiedene Kategorien, die kann ich mir gesamtheitlich anschauen und dann ist ja die Frage, wer evaluiert das jetzt und wie macht man das eigentlich?
Ja, kannst du jetzt hier GPT-5, kannst du einfach Gemini 2.5 testen lassen oder andersrum.
Genau, da sind wir in dem System, in der Idee, AI as a judge, also KI ist der Richter. Um eine KI zu evaluieren, werde ich eine KI einsetzen müssen, aus mehreren Gründen. Ich brauche die KI, um das Testset zu generieren. Ich muss nach wie vor Testcases schreiben. Jetzt habe ich meinen KI-Kollegen aufgesetzt und der soll jetzt Fragen beantworten. Oder der soll Dokumente prüfen. Dann muss ich trotzdem Testcases schreiben und mir zurechtlegen, damit ich prüfen kann, ob das funktioniert oder nicht. Ich brauche aber, weil wir in der Statistik sind, eine relevante hohe Zahl. Ich kann nicht mit 10 Testcases um die Ecke kommen, ich brauche Hunderte. Und die kann ich im Zweifel gar nicht selber alle schreiben. Also brauche ich eine KI, um das zu tun. Da reden wir von synthetischen Test Cases. Die sind wichtig.
Das ist dann doch wie im Flugzeug. Haben die auch mal drei verschiedene Höhlenmesser, weil wenn zwei was Falsches sagen und sich nicht einig sind, dann kann der dritte das ausgleichen. Das heißt, dann brauchst du eigentlich auch Gemini, GPT und Claude, die alle das Gleiche ausrechnen und dann guckst du halt, welche beiden haben recht gehabt oder liegen beide nebeneinander, die haben nur recht gehabt.
Bei kritischen Themen ist das genau das, was ich mache, übrigens. Wenn es kritisch ist, wichtig, dringend, wie auch immer, frage ich nicht nur eine KI, ich frage mindestens zwei.
Ja.
Und gebe mir dann meine Meinung. Das ist ja wie im echten Leben auch. Wenn du ein großes Problem hast, fragst du ja nicht nur eine Person, was denkst du, du fragst mehrere und bildest dir deine Meinung. Davon rücke ich nicht ab von dem Prozess. Ich finde den sinnvoll. Ich finde den sehr sinnvoll. Aber ja, bei diesen Evaluierungen, bevor man eine KI auf den Kunden loslässt, muss man das ja quasi dann auch en masse, on scale selber aufbauen. Und am Ende braucht man dann auch die KI, um eben zu bewerten, ist diese KI gerade funktionsfähig? Ist die verlässlich, löst die verlässlich die Aufgabe?
Aber dann ist es weiterhin so, dass du vielleicht eine KI lässt du 90% der Anfragen bearbeiten und 10% davon lässt du halt von noch einer oder anderen KI gegenchecken, oder? Du willst ja die Kosten nicht in die Höhe treiben.
Jetzt sind wir ja in der Roadmap, wie mache ich das? Also anfangs würde ich das als Mensch trotzdem alles machen. Ich brauche jetzt kein Tool, kein System. Und der Begriff, der hier reinfällt, ist Evals, kurz für Evaluations. Da brauche ich jetzt kein großes System aufsetzen, das kann ein Mensch machen. Im Zweifel der mit dem Prompt mitschreibt oder den geschrieben hat oder daran beteiligt ist. Und dieses Thema Test Cases, Automatisierung, das kommt später.
Okay, kapiert.
Aber ja, ich würde ein bis fünf Schleifen, also eher zwei bis fünf Schleifen drehen von einem Prompt mit den Leuten, die wirklich Ahnung haben, also den Experten. Und dann erst, würde ich sagen, haben wir genügend Konfidenz, wenn man das statistisch auch noch mitschreibt, was jede Iteration an Verbesserung gebracht hat. Aber durch menschliches Review verstehen wir, kann der Prompt die Aufgabe lösen. Und das macht man dann bis zu 5 Mal. Und dann hat man eigentlich eine gute Basis, um zu sagen, kann ich mal auf Kunden loslaufen. Muss aber
haben
weiter
wir noch monitoren. Wollen wir dann weiter drüber reden? Dann haben wir noch was super wichtig anderes. Wir sind jetzt bei ChatGPT, wird zunehmend in der Zeitung zitiert, sehe ich hier. Glückwunsch, ich hasse das. Ich hasse es so wie WhatsApp. Ich hasse das einfach.
Das fängt jetzt an. Was denkst du darüber? Also du liest einen Zeitungsbericht und dann steht da ganz offiziell und unverblümt, das sagt ChatGPT dazu.
Ach echt?
Wo ist mir das aufgefallen? Da gab es einen Artikel in einer Berliner Zeitung, ich weiß nicht mal welche. Da ging es darum, da wurde abgedruckt, was ChatGPT zur Ukraine sagt. Welche Chancen ChatGPT der Ukraine gibt, jetzt in der aktuellen Zeit, dass dieser Konflikt sich auflöst. So, und das wird dann abgedruckt. Und das wird als Expertenmeinung sozusagen positioniert. Das hätte man einen Experten befragt.
Das finde ich ja abgefahren. Das ist mir noch nicht gesehen. Die Frage ist ja, wie viel wert ist auch Wissen? Also wenn ich brauche ich keine Zeitung mehr lesen, wenn ich hier die AI befragen kann. Wenn die Zeitung jetzt einfach nur noch das AI-Ergebnis abtippt, was ist dann die Zeitung noch wert?
Der Trend ist ja schon älter. Ich meine, wir haben ja die großen, wir sind so tief im Journalismus drin, aber es gibt ja die großen Anbieter von Inhalten und die meisten Zeitungen drucken das ja einfach nur ab.
Okay.
Kommt von der DPA, kommt von der APA.
Fair enough.
Das sind ja quasi, wenn du online dann suchst nach einem Artikel, ist ja im Wortlaut identische Artikel in 7 Zeitungen gleich, zur selben Zeit rausgekommen.
Ja, verstanden.
Da ist ja auch die Frage, werden denn ursprünglich die Artikel eigentlich wirklich geschrieben? War da auch schon, waren es auch Experten?
Haben die aber dann ist es doch einfach, dann wird es halt einfach keine Tageszeitung mehr geben, dann wird es einfach deine personalisierte News-Update geben, was halt AI-generiert ist. Und dann musst du halt jemand sein, der das Ding produziert. Das ist doch easy.
Bleibt ja der Brand, Süddeutsche, Tagesspiegel, weiß ich, Bild. Vielleicht bleibt ja der Brand, aber ich kann das halt einstellen und die haben ihre KI, die mir mal eine News schickt. So, und mit deren Filter.
Ja.
Wir stehen für als Zeitung und deswegen kriegst du die Artikel und die anderen dann nicht. Aber das optimiert für den Bedarf der Zielgruppe.
Ja, du musst halt das Wissen da wieder reinkriegen. Das ist halt immer das Thema, ne? Das Entscheidende ist immer, das Wissen reinzukriegen. Dann nimmst du einfach so eine, wie hieß jetzt nochmal die Land Drones? Das sind ja die Dinger, die quasi nicht Drohnen, die nicht durch die Gegend fliegen, sondern die auf dem Boden fahren. Hat die Ukraine auch schon mit experimentiert, also eine Bewaffnete. So, nimmst du eine Land Drone, lässt sie halt rumfahren und das ist dann dein Journalist. dann nimmt er halt alles auf, Video, Audio, und dann kannst du halt hier auch in der Stadt rumfahren lassen, überall. Nimmst du mit auf eine Veranstaltung, hat also im Rucksack oder sowas, nimmt alles auf und produziert daraus dann einen Artikel. Und so kriegst du die Informationen da rein.
Ja,
verrückte Vorstellung.
Geh ich mit, wird nur ein bisschen dauern.
Genau, das ist der wichtige Punkt. Ich glaube, die Modelle sind halt kein, und das werden sie noch mehr stärker sein, glaube ich. Ich glaube, die sind einfach auch langfristig keine Quelle von Wissen, sondern du musst sie immer um Wissen anreichern. Und die Frage ist dann nicht, wie verarbeitest du die Inhalte und das Wissen, sondern wie kriegst du das originäre Wissen rein? Das wird viel relevanter. Und dann noch die Frage, was mache ich damit? Also, das heißt, Videoaufzeichnung, Audioaufzeichnung wird immer viel wichtiger. Und das ist dann das geniale Wissen aus den Köpfen. Eigentlich brauchst du so dieses Neuro-Interface. Das ist eigentlich geil. Ich setze mir so eine Mütze auf, die dann mein ganzen Hirn irgendwie downloadet, in eine KI reinpackt und dann für mich arbeitet. Und dann liege ich eigentlich im Bett nur noch den ganzen Tag.
Ja.
Das ist mein Plan.
Ich finde den Plan gut. Ich muss jetzt auch an was anderes denken, weil ich gelesen habe, von MIT gab es mal wieder eine Studie, 95% der KI-Piloten bringen keinen Return on Invest. Da stehen wir gerade.
Ja.
Das ist bitter. Und dann habe ich mich gefragt, warum das so ist. Und die Antwort in dem Bericht, kann man vielleicht auch später teilen, ist, dass die Use Cases isoliert aufgebaut werden.
Mhm.
Also wieder Silo-Denken, wieder Innovation ausgelagert in isolierten Gruppen, isolierten Umgebungen. Und dann scheitert das wieder daran, dass man es integriert in den Prozess, in das Unternehmen, in die Geschäftsprozesse.
Ja.
Das ist ja ein uraltes Thema.
Ja.
Das hat gar nichts mit KI zu tun.
Richtig.
Das fand ich super spannend. Das heißt, wir haben jetzt einfach nur eine neue Technologie, aber die alten Probleme. Wie gehen wir Innovation an? Das ist nach wie vor das Kernthema. Und da habe ich mich auch viel beschäftigt letzte Zeit. Enablement. Also wie bekommt man das Mindset, das Know-how, die Fähigkeiten in ein Unternehmen rein? Wie enabled man den Mitarbeiter Pool und die Führungskräfte, KI einzusetzen, wenn sie dann da ist? Ich glaube, das ist halt sehr viel mehr, es geht halt nicht nur um Prompting und Automatisierung und Tools und Modellkenntnisse und ethische und Sicherheitskenntnisse von dem Ganzen. Ich glaube, es geht eigentlich vordergründig darum, das Produktmanagement-Mindset aus der Softwarewelt, die Methodik reinzubekommen in die Leute. Zusätzlich zu, okay, ich weiß, was ein Prompt ist, ist mehr als 3 Zeilen und hat eine Struktur, sondern dass ich die Arbeitsweise, die Methodik auch mitlerne, um Innovation zu treiben.
Ja, vor allem müssen die Leute auch erstmal glauben, dass das funktioniert. Das ist ja das, was ich festgestellt habe, dass wenn jemand eine KI-Zusammenfassung sieht, glauben die erstmal nicht, dass das wirklich stimmt. Und daran müssen sie sich erstmal gewöhnen, dass das Ding stimmt. Dieses Thema, diese stochastische Geschichte.
Mhm.
Also, das ist plötzlich, vorher war es deterministisch, da weißt du, wenn du da auf den Button drückst, dann funktioniert es, sei denn, ist wieder ein Bug drin. Aber bei der KI kannst du das so gut programmieren, wie du willst. Es kommen halt doch immer wieder andere Sachen raus. Und das einzuschätzen und sich darauf einzustellen und zu erkennen, was geht und was geht nicht, das ist ein Riesen. Da muss man, glaube ich, viel dran arbeiten.
Das ist die Ängste überwinden. Auf jeden Fall. Und der andere Punkt, den ich noch dazu packen möchte, ist einfach, dass man bei Enablement nicht nur an Fähigkeiten denkt, im Sinne von KI-Fähigkeiten,
ja,
sondern man muss diese Innovationsfähigkeiten mitbringen. Und ich habe es Produktmanagement genannt. In der Versicherungswelt ist es was ganz anderes, wie das, was ich im Kopf habe. Ich fehlt gerade ein Wort, aber ich bleibe mal bei Innovation.
Service Management, also Serviceentwicklung. In der Versicherungsbranche ist ja das Problem, dass Produkte halt die Versicherungsprodukte sind und dass die Services oder die digitalen Produkte, das ist dann das, was du, glaube ich, meinst. Ne? Also wie entwickle
ich einen
Service?
Da gibt es jahrzehntelange Entwicklung und befeuert durch die App-Economy mit App-Entwicklung und das ganze Know-how und die ganzen Best Practices, was da herauskommt, davon spreche ich, das muss rein in die Versicherung.
Ja.
Versicherungswelt, wenn man mit KI arbeitet, sonst könnte es sein, dass es leider kein Return on Investment.
Okay, war doch mal ganz spannend, oder?
Auf jeden Fall.
Dann herzlichen Dank fürs Gespräch, Grüße an alle da draußen und wir sehen uns wieder in einem Monat, wenn es heißt KI-Update. KI-Update mit Jonas und Thomas, das ist wie klingt cheesy. Sollten das nicht so nennen. Hat aber Spaß gemacht.
Wie immer.
Ciao.
Ciao, ciao.
Das war der Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und hinterlasse uns eine Bewertung in deiner Podcast-App. Vielen Dank, dein Jonas.